Oh Mama.
Räum ihr bitte mal euren Scheiß hier weg.
Mami, chill mal deine Base.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an...
Amelie hat vor 3 Jahren ein süßes Baby zur Welt gebracht. Leider ist bei der Geburt etwas total schief gelaufen. Deshalb ist die kleine Marlene heute körperlich behindert. Und deshalb braucht sie auch für ihre Entwicklung viel mehr Zeit als andere Kinder. Trotzdem oder gerade deswegen haben Amelie und ihr Mann Markus gedacht, wir wünschen uns noch ein Kind. Tja, und das ist in diesem März geboren und heißt Leonard.
Willkommen, Amelie.
Hallo.
Schön, dass du bei mir bist, beziehungsweise ist es genau andersrum, dass ich bei dir sein kann. Das sage ich mal vorneweg. Wir haben hier keine sozusagen perfekte Studioatmosphäre, sondern sind bei dir zu Hause. Und wenn man es gleich kruscheln hört, dann ist das Leonard, der über das Babyfon zugeschaltet ist und jetzt noch schläft. Und wir gucken mal, wie lange das gut geht.
Genau.
Wir haben gerade eben kurz gesprochen über den Text, den das Mädchen gerade eingelesen hat. Der beschreibt, wie das war mit Marlene und warum Leonard jetzt da ist. Und da hast du schon gesagt, ja, irgendwie war das so gar nicht. Wir haben uns gar nicht deshalb oder gerade deswegen oder trotzdem für Leonard entschieden, sondern wie war das denn?
Naja, wir hatten halt also schon immer oder schon lange diesen Plan zusammen, einfach mehrere Kinder zu haben. Und das fühlte sich jetzt so an, dass es so sein soll, hatte eben nicht wirklich viel mit Marlene zu tun. Und genau, jetzt ist er einfach da.
Jetzt ist er einfach da.
Ja.
Wenn ich so von außen drauf gucke, fällt mir das fast schwer zu glauben. Also ich glaube es dir natürlich, aber wenn du sagst, das war unabhängig von ihr, konntest du dich ganz frei machen von Ängsten, wenn du jetzt nochmal schwanger gewesen bist, nochmal eine Geburt vor der Brust hattest, von Ängsten, dass das schief gehen könnte?
Nee, also ganz frei machen bestimmt nicht. Also die Sorge, so ob alles gut geht und so weiter, die war schon da. Ich habe mich aber auch im Vorfeld ziemlich um diese Sorgen gekümmert, sozusagen.
Also
ich habe eine gute Freundin, die in einer ähnlichen Situation war, mit der ich drüber gesprochen habe. Ich habe nochmal eine Hebamme aufgesucht, die so Traumaberatung oder Traumapatientenbetreuung macht. Habe mich da richtig nochmal mit beschäftigt, was da passiert ist und dann konnte ich eigentlich ganz gut davon abschalten. Also in der Vorsorge war auch alles in Ordnung. Wir haben jetzt nichts Spezielles gemacht, weil auch dafür kein Grund bestand.
Also ihr habt keine Pränataldiagnostik gemacht?
Nee, wir haben einfach uns gedacht, wir haben unseren Sechser im Lotto haben wir schon, so ungefähr. Also ich fühlte mich so irgendwie, mir kann jetzt nichts mehr passieren.
Das Schlimmste, also in Anführungsstrichen, du nennst genau. Sechser im Lotto, aber das Schlimmste ist schon geschehen, die Statistik ist jetzt für euch.
Ja, genau, so war mein Gedanke und ich war dann auch echt auch entspannt in der Schwangerschaft und fand das auch alles wieder schön und so. Und wir haben uns dann aber auch, mein Mann und ich, für einen geplanten Kaiserschnitt entschieden, weil wir einfach das Gefühl hatten, dass diese Sicherheit brauchen wir für uns. Und da hatte ich am Anfang noch nicht so ganz meinen Frieden mit, aber nachdem es dann passiert war, schon. Und jetzt sind wir halt total froh, dass wir es so gemacht haben.
Dass man einfach beruhigt da reingehen konnte in eine kontrollierte Situation.
Ja, genau. Dass einfach nicht nochmal das so passiert oder dass da was seinen Lauf nimmt, was uns Angst macht.
Ja. So. Bei Marlene, habt ihr einen natürlichen Geburtsverlauf gehabt?
Ja, nach einer sehr langen Einleitung, ja so um die 8 Stunden ungefähr, normalen Geburtsverlauf quasi. Also mit Wehen und allem, was dazugehört, PDA und...
Was ist dann eigentlich genau passiert?
Was passiert ist, das weiß man eigentlich nicht. Marlene hatte dann, nachdem es eigentlich hieß, das Kind wird jetzt hier innerhalb der nächsten Stunde da sein, plötzlich einen Herztonabfall. Und da ist das CTG, also da sind die Herztöne eben ganz schlecht geworden. Und es musste dann ein Notkaiserschnitt gemacht werden. Und warum das passiert ist, das kann uns eigentlich bis heute keiner sagen. Und man kann es eigentlich nur als schicksalhaften Unfall oder als, es ist eben einfach passiert. Man weiß nicht warum. Es gab da keine Erklärung für.
Und genau jetzt passt unser kleines Aha, indem wir zu jedem Gast und dem Thema, das er mitbringt, Fakten und Hintergründe liefern oder eben Begriffe erklären.
Das kleine Aha.
Sauerstoffmangel vor oder während der Geburt ist für ein Baby sehr gefährlich, schlimmstenfalls sogar tödlich. Er gilt als die häufigste Geburtskomplikation mit Folgeschäden, insbesondere Schädigung des Gehirns. Aber dank der intensiven medizinischen Überwachung kommt er heute nur noch bei 3% der Geburten vor. Sauerstoffmangel schädigt grundsätzlich alle Organe, doch das Gehirn reagiert am empfindlichsten. Die Schäden reichen von vorübergehenden Problemen, die von alleine wieder verschwinden, bis hin zu schweren Entwicklungsstörungen, Lähmungen und Behinderungen. Die Gründe hierfür sind sehr unterschiedlich und nicht immer leicht auszumachen. Einer ist, dass die Plazenta das Kind nicht mehr richtig versorgen kann oder sich unbemerkt von der Gebärmutterwand ablöst. Ein anderer Grund ist, dass das Baby selbst die Sauerstoffzufuhr kappt, beispielsweise weil es sich bei einer Steißgeburt auf die Nabelschnur gesetzt hat. Oder sie wickelt sich derart um das Kind, dass die Versorgung unterbrochen wird. Um zu sehen, ob das Kind während der Geburt gut versorgt ist, werden unter anderem seine Herztöne gemessen. Bei rund 80% der Geburten, die per CTG überwacht werden, sinkt während der Wehen die Herzfrequenz des Babys. Trotzdem steckt nur selten eine Mangelversorgung dahinter. Aber sicher ist sicher. Eine erfahrene Hebamme kann aus einem CTG sehr viel herauslesen, sodass sie und die Ärzte in den allermeisten Fällen schnell reagieren können, bevor größere Schäden entstehen.
Erinnerst du dich an den Moment, wo du gemerkt hast, die kriegen jetzt alle Panik und jetzt kommt der Kaiserschnitt? Warst du da noch Herr der Lage sozusagen? Hast du irgendwie noch mitbekommen, was da um dich herum passiert?
Ja, ich habe das ziemlich genau mitbekommen. Und dadurch, dass ich eben selber Ärztin bin und auch eine Zeit lang im Kreißsaal war, kannte ich die Situation irgendwie. Und ich habe mich bis zuletzt, also bis die Narkose mich dann ereilt hat, total auf der sicheren Seite gefühlt. Also ich habe halt gedacht, oh, jetzt machen sie einen Kaiserschnitt, oh, jetzt ist es ein Notfall-Kaiserschnitt, aber dann ist ja alles okay. Also dann holen sie es jetzt ganz schnell raus und dann ist es da und dann ist es okay. Ich habe bis zum Schluss gedacht, dass die Lage so gerettet wäre. Ich habe es dann also wirklich erst, als ich aus der Narkose aufgewacht bin und mein Mann zu mir sagte, dass das Kind lebt, da habe ich eigentlich erst gedacht, wie das lebt. Also wieso nicht, genau. Da habe ich eigentlich erst oder dann so ganz langsam begriffen, dass da wirklich ordentlich was schiefgelaufen ist.
Sie war dann auf der Intensivstation. Konntest du in dem gleichen Krankenhaus sein?
Nee, sie musste dann verlegt werden in ein spezielles Kinderkrankenhaus. Und ich bin dann am nächsten Tag dann dahin gefahren. Also ich bin dann einfach los sozusagen. Da bin ich auch bis heute eigentlich froh, dass da eine ganz taffe Krankenschwester war, die zu mir sagte, wenn sie los wollen, hier hält sie keiner fest. Und das war total wichtig für mich, weil ich glaube, in der Situation, man hält sich dann so oft an die Empfehlungen, hier nach dem Kaiserschnitt muss man 2 oder 3 Nächte da bleiben oder irgendwie sowas. Und ich bin total froh, dass sie das zu mir gesagt hat, weil ich bin dann eben auch wirklich los.
Das heißt, du bist mit einem medizinischen und auch mit einem ansonstigen Gottvertrauen reingegangen und diese ganze Vorstellung von, dann halte ich ein Baby im Arm und alles wird gut, war dann ja, als du aufwachtest, schlagartig auf den ersten Blick erledigt. Ich sage extra auf den ersten Blick, weil jetzt kann ich es ja sagen, wir haben uns schon mal kennengelernt, wir haben schon mal ein Interview geführt, das war relativ kurz, nachdem Marlene geboren war. Das war noch eine ganz andere Situation. Mhm. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was seitdem auch mit euch passiert ist?
Ja, ganz, ganz viel. Also ich habe jetzt eben dieses Interview nochmal angeguckt und ich habe gesehen, ich habe nicht einmal auf diesem ganzen Video mal gelächelt. Also ich war da wirklich sowas von verbissen und verkopft und ich glaube, ich war da auch einfach ganz tief da drin in dem Prozess, das jetzt irgendwie verarbeiten zu müssen, was uns da passiert ist. Wir standen ja auch wirklich noch sehr am Anfang, da war Marlene, glaube ich, so ungefähr 1 Jahr alt. Jetzt ist sie 3 und es hat sich echt ganz, ganz viel geändert. Also ich glaube, man braucht einfach...
Jetzt lächelt sie übrigens.
Man braucht einfach, also für mich war es so und ich kenne mittlerweile sehr viele Eltern auch mit behinderten Kindern, dadurch, dass wir hier in Hamburg bei der Selbsthilfegruppe mitmachen. Und ich habe das Gefühl, man muss einfach ein Tal durchschreiten. Man muss diesen Schmerz, da muss man einfach durch. Das ist ja ein Schmerz, eine Trauer. Als wenn jemand gestorben ist, weil man halt eine Vorstellung vom Leben da irgendwie auch begräbt, die man hatte. Und ich glaube, wenn man da wirklich so richtig tief durchgeht und dann noch ein paar Leute hat, die mit einem da durchgehen, dass man dann, so habe ich es erlebt, auch da wieder rauskommen kann. Also, und so sehe ich es auch bei den anderen Familien, die ich kenne, dass wirklich alle ein gutes Leben damit führen und tolle Kinder haben und auch nicht speziell sind oder so. Also wir sind einmal mit den Frauen von der Selbsthilfegruppe, so 8 Frauen ungefähr, auch alle jung und schick und Bierchen und so, dann mal bohlen gewesen und hätte, glaube ich, jemand, und haben uns da auch echt amüsiert, hätte da jemand gefragt, was glauben Sie, was diese 8 Frauen hier verbindet? Da hätte kein Mensch gesagt, die haben alle ein behindertes Kind.
Was ist das auch was, was nervt, wenn man sozusagen von außen beguckt wird, dass man immer nur darüber dann sozusagen gesehen wird, andersrum? Wenn du sagst, ich fühle mich gar nicht so nach dem Motto Asche auf mein Haupt, alles ist so furchtbar, dass das dann auch manchmal so ein störender Widerhaken ist, dass alle sich immer, also zum Beispiel, dass ich jetzt hier sitze und wir darüber reden, obwohl so viele andere tolle Dinge in eurem Leben passieren?
Naja, es gehört halt zu uns. Und wenn jemand fragt, wie geht's denn deiner Tochter, dann ist das auch eben nicht mit einem Satz so erklärt. Also es ist immer irgendwie Thema und es ist auch jeden Tag Thema, was mit ihr ist. Aber es gibt eigentlich beide Richtungen. Es gibt eigentlich die, wenn man das so die Geschichte erzählt, die dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und ach, wie furchtbar und wie schrecklich. Und dann sitze ich da und denke mir, eigentlich finde ich mein Leben jetzt gar nicht so furchtbar und so schrecklich wie du. Und es gibt aber auch die anderen, die einen eigentlich immer tough lächelnd, frisch geduscht vor der Kita sehen und dann, Mensch, wie machst du das toll und so. Und beides ist da nicht ganz die Wahrheit eigentlich, ne? Also weder, dass es alles furchtbar ist, noch, dass es alles easy ist. Ja. Es ist irgendwas dazwischen. Und das ist
bei allen, glaube ich, ehrlich gesagt, oder?
Genau, und das ist manchmal eben gar nicht so leicht zu vermitteln. Ja, da braucht man schon echt ein langes Gespräch, dass man so eine Lebenssituation beschreiben kann. Und es gibt ja Menschen, die sagen, boah, da kann ich mich gar nicht reinversetzen. Oder Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und es gibt andere, die denken, ihre Situation wäre ähnlich. Oder, weiß ich nicht, meine 2 oder 3 oder 4 Kinder sind auch anstrengend. Und das glaube ich auch alles. Aber trotzdem ist es immer speziell. Und trotzdem muss man sich irgendwie immer speziell erklären und...
Ja, es ist immer eine Einzelfallgeschichte, ne? Also jeder hat so sein, klingt ein bisschen platt, aber ist einfach so, sein Päcklein zu tragen. Da kannst du von außen schwer drauf gucken und beurteilen, was das Päcklein denn genau bedeutet. Aber wenn wir das jetzt mal beurteilen wollen, also ich weiß, als ich damals eben vor 1,5 Jahren mit dir gesprochen habe, da war einfach der Tag praktisch randvoll mit Besuchen bei Ergotherapeuten, bei allen möglichen Ärzten für Marlene. Du hast damals gesagt, ich gehe dann aber trotzdem noch Kaffee trinken, ist mir ganz egal. Ich will jetzt nicht nur den ganzen Tag Arztbesuche machen. Also hast du schon eine unheimlich kämpferische Natur gehabt, das erinnere ich noch sehr gut. Und dennoch war der Tag einfach sehr gefüllt mit sich darum kümmern, dass sie auf einen guten Weg kommt.
Ja.
Wie ist das heute?
Also viel zu tun haben wir schon auch noch, wobei sie jetzt auch wesentlich beständiger in die Kita geht. Eben auch wirklich den Tag da bis 2 oder bis 3 dort macht. Wir haben immer noch relativ feste Zeitfenster fürs Füttern mit ihr, weil das relativ schwierig ist. Wir versuchen eigentlich jeden Tag auch irgendwas Förderndes mit ihr am Nachmittag noch einzubauen. Sie hat eben verschiedene Hilfsmittel, mit denen wir üben wollen oder zumindest sie eben sinnvoll zu beschäftigen. Das Problem bei ihr ist ja, oder Problem in Anführungsstrichen, dass sie bis jetzt keine diagnostizierte geistige Behinderung hat. Also erstmal angenommen, geistig auf dem Stand eines 3-jährigen Kindes ist und körperlich aber eben gar nichts machen kann. Und da sind wir eben, gehen wir den Weg zu versuchen, ihr dann zu ermöglichen, was geht. Sie will eben gerne auf den Spielplatz, sie will auch Bobbycar fahren, sie will auch, klar, sie will auch mal lesen, sie will auch Türmchen bauen und sie will sich mit anderen Kindern treffen.
Aber sie kann nichts tun.
Aber sie kann nichts alleine tun. Sie kann nicht krabbeln, nicht laufen, nicht greifen. Sie kann auch nicht sprechen, wobei sie mittlerweile einen Sprachcomputer hat, den sie mit den Augen bedient.
Was?
Mit dem wir jetzt üben.
Oh, und schade, dass das hier ein Podcast ist. Den würde ich ja gerne mal zeigen. Das war das, was ich gerade gesehen habe. Das sieht aus wie so ein kleiner Fernseher oder wie so ein Ding, was Stephen Hawking hatte letztendlich.
Genau, ne? genau. Sowas ist das, was der hatte, genau.
Und wie geht das? Jetzt muss ich mal ganz platt. Also es ist ein Fernseher, da guckt sie...
Also es ist eigentlich ein Tablet.
Ja, ist also so auch, eine Art iPad. Nur halt nicht iPad, sondern anders, okay.
Genau. Da ist ein Sprachsystem drauf, was wir... mit einem Techniker oder Pädagogen für dieses Thema erprobt haben mehrmals mit ihr. Und das ist ein Sprachsystem, was für Kinder ist und mit Symbolen arbeitet. Und mit diesem Sprachsystem, das sind im Moment bei ihr 60 Symbole auf einer Seite, kann man jeden beliebigen Satz sagen. wenn man es gelernt hat. Also ich sage immer, man kann damit das Bruttoinlandsprodukt erklären, wenn man möchte.
Wenn man es kann.
Wenn man es kann, wenn man es möchte. Im Moment fangen wir gerade damit an und es geht halt ganz viel darum, damit zu spielen. Man kann damit einkaufen spielen zum Beispiel.
Aber ich sag mal ein Beispiel. Ja. Sie zwinkert mit den Augen dem Computer zu, wenn das Symbol zutreffend ist für das, was sie sagen möchte.
Genau, sie muss das Symbol eine bestimmte Zeit fixieren, die man einstellen kann.
Bei ihr sie ist guckt zum Beispiel auf die Erdbeere, wenn wir jetzt einkaufen spielen.
Genau.
So und so lange, dann weiß der Computer, okay, sie möchte eine Erdbeere kaufen.
Genau, und dann spricht der Computer Erdbeere in einer süßen Mädchenstimme.
Okay.
Die da drauf ist.
Wahnsinn, okay. Diese Dinge zu bekommen, ist das ein Aufwand? Habt ihr Krankenkassen-Aktenordner, die Regalmeter füllen oder geht das ganz gut?
Also bei uns geht es noch. Wir haben bis jetzt alles bekommen, was wir beantragt haben.
Aber ihr müsst es beantragen. Also es sagt keiner, wollt ihr nicht einen Sprachcomputer haben, nee. Sondern ihr müsst wissen, es gibt einen.
Genau.
Und den beantragen.
Genau. Und da ist halt genau wieder auch diese Selbsthilfegruppe unsere Referenz sozusagen. Wir haben jetzt großes Glück. Da sind viele Kinder, die ähnlich schwer oder ähnlich betroffen sind wie Marlene, die auch viele Hilfsmittel brauchen. Die sind auch zum Teil schon ein bisschen älter. Viele davon sind jetzt gerade in die Schule gekommen und wir profitieren da enorm von, dass da einfach Kinder sind, die in der Entwicklung vielleicht schon ein bisschen weiter sind, wo wir viel von lernen können, was wir so gebrauchen können. Und wir machen super Techniker für unsere Hilfsmittel. Letztendlich informieren wir uns natürlich auch selbst, einfach herauszufinden, womit kann man ihr jetzt helfen. Und dass sie eben Sprache versteht, also einwandfrei Sprache versteht, das haben wir ziemlich früh gemerkt. Und sie hat auch schon sehr lange mit den Augen kommuniziert, dass sie eben wirklich anschaut, was sie haben will, dass wir mittlerweile mit ihr so eine Augensprache entwickelt haben, um sie zu verstehen. Und deshalb haben wir auch gewusst, okay, sie braucht da noch was Differenzierteres, was sie mit den Augen einfach machen kann. Und
damit man sie eben nicht einfach abstempelt als nach dem Motto, kann sich nicht bewegen, kann wahrscheinlich sonst auch nichts, genau. Sondern dass man einfach differenziert. Okay, sie kann dies nicht und jenes nicht, aber es gibt eben auch Dinge, die sie sehr wohl kann.
Ja.
Und dann zu gucken, die muss ich jetzt kitzeln, damit da möglichst viel passiert. Ne?
Ja, oft fragen ja auch Kinder zum Beispiel, fragen auch, was kann sie denn eigentlich? Und dann ist das ganz schön schwierig, das zu erklären, weil was Kinder sehen können, kann sie eigentlich sehr wenig. Ich sag dann immer, sie kann vieles nicht, aber sie kann auch denken und sie hat auch ihre Meinung. Und das ist uns eben auch ganz wichtig, dass man das jetzt mit der Hilfe des Sprachcomputers dann auch wirklich aus ihr rausholen kann oder auch aus ihr rauslassen kann. Man hat auch immer das Gefühl, das Kind ist voll mit Ideen oder Wörtern oder Gedanken und es muss ja auch irgendwie mal raus. Und ganz oft frage ich sie dann, auch wenn sie traurig ist, was ist es denn und so, dann fragt man sich da so durch und sie antwortet eben immer mit ihrem eigenen Ja oder Nein, was sie in der Körpersprache hat und kommt dann irgendwann da an. Aber das ist natürlich eine mühsame Prozess. Kommunikation. Und genau.
Wobei die Kommunikation mit einem zweijährigen Kind, was einen mega Tobsuchtsanfall kriegt, auch schwierig ist,
ja.
Ne, weil du auch nicht sofort rauskriegst, was war es jetzt eigentlich?
Ja.
Irgendwie Brot falsch geschmiert, Rinde falsch abgeschnitten oder
ja.
so. Nur
ja,
da
ja.
ist es natürlich potenziert, ist klar.
Aber nochmal darauf zurückzukommen mit den Terminen, ist es viel weniger geworden und wir haben auch mittlerweile wirklich besser den sortiert und auch besser mehr den Mut sozusagen, jetzt auch mal zu sagen, den oder den Arzttermin brauchen wir jetzt nicht mehr.
Sondern jetzt ist es eher wichtig, Ruhe zu haben oder zu kuscheln oder zu Hause zu sein.
Genau, also im Moment ist die Situation so, an der Diagnose wird ein Arzt nichts ändern und da wird da auch nichts dazu diagnostizieren oder so, was jetzt für uns wichtig wäre. Wichtig sind für uns die Therapeuten und die Therapien, die laufen eben jetzt ab 3 in Hamburg in der Kita. Deshalb haben wir damit eigentlich nicht mehr viel zu tun.
Ich erinnere mich, falls man es jetzt hört, man hört nebenan immer so eine Männerstimme grummeln, das ist Markus, das ist der Vater von Marlene und Leonard, der arbeitet hier im Homeoffice, darüber sprechen wir gleich noch.
Mhm.
Als wir damals dieses Interview führten, hat Markus gesagt, was ihm total nerven würde, wäre diese Besuche bei Ärzten, die erstmal stundenlang aufzählen, was ihr schon wisst, was sie alles nicht kann.
Ne? Genau, das sparen wir uns jetzt einfach.
Deswegen dachte ich gerade dran. Irgendwann denkt man, ja gut, ich muss mir jetzt nicht ständig diese Negativschelle abholen. Wir wissen jetzt, was ist. Das ist sozusagen der Status quo. Und auf dem versuchen wir, ja ganz platt, das Beste draus zu machen.
Ja.
Ist es so?
Ja. Also man braucht natürlich gewisse Arztbesuche, um jährlich seinen Brief zu kriegen, den man dann wieder für die Anträge bei den Krankenkassen braucht. Und man braucht auch die Arztbesuche, damit einfach jemand sie regelmäßig sieht und auch sowas wie Hilfsmittel rezeptiert. Das macht natürlich nur ein Arzt, der sie kennt. Aber so wie man sonst zum Arzt geht, hier Bauchschmerzen, jetzt Medikament, so diesen Kausalzusammenhang, den gibt es da für uns eigentlich nicht. Also
ihr geht nicht, wenn ihr nicht müsst, ihr habt den Rand voll sozusagen.
Ja, wie gesagt, letztendlich kommt dann auch meistens nicht so wie Neues. Was neu ist, das kommt von uns. Was sie dazugelernt hat, was sie kann eben, das können wir eben beurteilen und sehen.
Ich erinnere mich, dass ich damals, da haben wir das Interview geführt und irgendwann ging Markus los und holte Marlene dann aus der Kita und da dachte ich schon, Wahnsinn, wie schafft ihr das, euch dafür zu entscheiden, so ein Kind in die Kita zu geben? Damit meine ich nur emotional. Und da hat Markus gesagt, wir würden es sonst gar nicht schaffen. Wir müssen, also erstens mal finden wir das gut, weil wir merken, sie mag andere Kinder. Und zweitens, wir brauchen auch die Pause.
Mhm.
Und das ist was ich total mitgenommen habe aus dem Gespräch damals, dass ich dachte, das ist auch so eine Seite, dass man sich selber nicht vergisst. Dass man mit den Kräften haushaltet, oder? Ist das was, was euch über die Zeit gelungen ist, das weiterhin, das fand ich unheimlich bewundernswert, ne? Weil man könnte sagen, ich beglucke die ganze Zeit dieses arme Würmchen, oder ich sage ja, aber damit ich es beglucken kann und fördern kann und fürs Dasein kann, brauche ich eben auch Zeit für mich.
Ja, also definitiv ist sie damals in die Kita gekommen, weil ich auch einfach nicht mehr konnte. Also die Nächte, die waren ja auch durchwacht, sind sie auch heute noch, also Schlaf ist ganz schlecht bei ihr. Und ich habe ja dann auch eine Zeit lang später wieder angefangen zu arbeiten, was ich eben auch einfach gerne wollte. Einfach mal wieder so ein bisschen in den Job reinzukommen. Und für uns war das eigentlich ganz wichtig, obwohl so vieles bei ihr anders war und so vieles bei ihr besonders war, trotzdem mal zu gucken, was war denn, bevor sie geboren wurde, eigentlich unser Plan. Das trifft sowohl dafür zu, dass sie mit eins in die Kita sollte, als auch, dass wir noch ein zweites Kind wollten. Und wenn man dann aus diesem Schock mal so ein bisschen auftaucht und sich daran mal zurückerinnert, was haben wir uns denn eigentlich gedacht, wie das so läuft mit dem Kind? Da haben wir eigentlich so das Gefühl gehabt, eigentlich ist es doch ganz gut, auch mit einem besonderen Kind diese Pläne nochmal so sich daran zu erinnern. Dann erschien es uns auch logisch, dass sie dann auch in die Kita sollte. Und es hat ja auch im Nachhinein hat es ihr ja auch total gut getan. Also die Kita ist auch jetzt nach wie vor einfach eine tolle Sache für sie. Also sie geht einfach gerne hin und braucht auch diese Abwechslung und diesen Input und diese anderen Kinder. Also wenn ich sie frage, mit wem hast du heute gespielt, mit dem und dem, wenn ich dann die Namen erwähne, dann strahlt sie übers ganze Gesicht und dann frage ich, ist das deine Freundin? Und dann, ja.
Nickt sie. So, für alle, die es wundert, dass es sich jetzt anders anhört. Wir haben ein anderes Gerät, weil bei dem anderen die Batterie leer war, beziehungsweise die Karte voll. Amelie, wir haben gerade darüber gesprochen, wie wichtig das ist, sich Zeit für sich selber zu nehmen. Und dass ich fand, dass du das damals schon total gut gemacht hast, weil ihr euch entschlossen habt, Marlene in die Kita zu geben, damit du ein bisschen zu dir kommen kannst für ein paar Stunden am Tag. Was ist denn das, was sie dort tun kann eigentlich in der Kita?
Also sie geht ja in eine Integrationskita, sprich da sind Erzieher und auch Heilpädagogen, die darauf spezialisiert sind, Kinder wie Marlene zu betreuen. Und sie ist eben ganz normal im Gruppengeschehen mit dabei und wird eben versucht, ihr alles zu ermöglichen, was die anderen Kinder auch machen können. Denn sie ist ja vom Typ her so, genau, wenn die alle Bobbycar fahren, will ich auch Bobbycar fahren. Sie hat da ja Stühlchen, also verschiedene Hilfsmittel, eben dieses Therapiestühlchen, das auch Rollen hat. Das ist natürlich für die anderen Kinder dann auch eine spannende Sache.
Aber sie kann eigentlich nicht sitzen und sie kann eben nicht sprechen. Wie verständigen die sich miteinander?
Also sie hat irgendeine ganz deutliche Mimik und Körpersprache. Sie hat ihre eigene Sprache für Ja und Nein sozusagen. Und die Kinder lernen das eigentlich sehr schnell, was Marlene gut findet und was nicht. Und wie das aussieht, wenn sie irgendwas mag oder nicht mag. Und ich glaube, die Kinder sind da relativ schnell mit, das zu lernen, wie sie kommuniziert. Genau, ansonsten haben wir ja den Sprachcomputer neu, der jetzt gerade in der Testphase ist oder in der Kennenlernphase für uns alle, weil das ist halt auch ein Spielzeug, mit dem sich nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern eingehend beschäftigen müssen. Und ich hoffe, dass das dann in der Kita auch genutzt wird. Also es ist so geplant.
Ja.
Genau, und dann hat sie auch ein kleines Laufgerät mit zu vier Rollen dran, da ist sie so eingespannt, wo sie eben drin laufen kann. Da kann sie auch auf dem Außengelände mitlaufen und ist eben sonst auch in ihrem Buggy unterwegs, wenn da Ausflüge gemacht werden und so. Und ist eben einfach sonst mit dabei, was die anderen Kinder auch machen. Und man muss ihr bei allem helfen, aber das Ziel ist natürlich, dass sie Dinge auch mitmacht, ne? Dass
ja,
sie
klar.
eben Deswegen nicht nur zuschaut, wie andere Kinder matschen, sondern dass sie eben selber matschen kann. Und sie mag eben alles, ist ein unheimlich dankbares Kind und ein unheimlich begeisterungsfähiges Kind, was man toll so glücklich machen kann. Das kann man ganz gut sehen, dass sie wirklich Spaß hat, wenn man sich mit ihr beschäftigt und ihr Sachen ermöglicht.
Für euch als Paar, ich meine, das geht jedem Elternpaar so, was bleibt da noch als Paar übrig? Wie ist das bei euch? Würdest du sagen, wir sind dadurch stärker zusammengewachsen oder was hat das mit euch als Paar gemacht? Zunächst mal auch das Platzen des Traums einer ganz normalen Familie in den ersten Monaten. Das hat sich jetzt ja wieder normalisiert, aber damals muss es ja auch eine Delle gegeben haben. Wie habt ihr euch daraus gearbeitet?
Ja, also es war eigentlich immer schon so, dass wir unheimlich nah beieinander standen und wir jetzt auch, also ich jetzt auch das Gefühl habe oder wir das Gefühl haben, das ist irgendwie eine ganz schön harte Probe gewesen, durch die wir jetzt zusammen durch sind. Und ich denke mal, ein großes Tal haben wir hinter uns gelassen. Ich weiß nicht, ob das nicht auch wieder mal so Einbrüche gibt, wo man mit der Situation hadert, aber ich glaube, ein ganz großes Stück haben wir eigentlich schon geschafft, davon zu verarbeiten, was uns jetzt so passiert ist. Ich glaube, was unser Problem ist, was sicherlich auch für viele zutrifft, wir haben halt unheimlich wenig Zeit zusammen, gerade auch an den Abenden, und weil die Kinder eben, jetzt sind es ja auch noch zwei, zu Bett bringen und so weiter. Bei Marlene ist das eben auch immer eine Aufgabe für die ganze Nacht, weil sie eben so große Schlafprobleme hat. Wir haben wenig Zeit zusammen, wir müssen uns immer wieder die Momente suchen irgendwie, aber wir schaffen das, ganz viel über die Situation zu sprechen, und wir haben auch immer ganz oft an vielen feinen Schräubchen immer wieder gedreht, gerade was Markus' Arbeit angeht, wie viele Stunden und wann und was ist gut für uns und wie viel Hilfe brauche ich mit Marlene. Und
er ist jetzt nicht mehr fest angestellt, er ist selbstständig.
Genau, der ist selbstständig seit etwas mehr als einem Jahr. Und das ist für uns eine super Lösung echt gewesen. Also er ist mittlerweile wieder sehr glücklich in seinem Job und er ist froh, dass er selbst entscheiden kann, möchte auch das nicht mehr tauschen.
Wann er was tut.
Genau, einfach zeitlich flexibler zu sein. Also natürlich hat er Termine mit Kunden und ist auch immer 1-2 Tage pro Woche auch auf Reisen, dass er wirklich beim Kunden vor Ort ist. Aber drumherum, selbst wenn er mal in einem Call ist, kann er auch mal das Baby kurz nehmen oder mal eben den Kinderwagen reintragen oder sowas. Das ist für uns, für mich eine große Hilfe, gerade körperlich, was dann da manchmal so ansteht. Aber auch genau, für unser Wohlbefinden und auch für unser Zeitmanagement war das genau die richtige Entscheidung. Und was wichtig ist, dass er einfach auch glücklich ist mit dem, was er macht.
Ja. Und vielleicht einmal zum Hintergrund, er war und ist offenbar noch Unternehmensberater. Das ist ja eine Branche, wo du tendenziell nicht 100%, sondern 180% arbeitest. Da hatte er damals schon direkt, glaube ich, ziemlich kurz nach der Geburt reduziert, weil es einfach sein musste auf 80.
Genau.
Und jetzt arbeitet er wahrscheinlich wieder sehr viel, aber kann eben selber sagen, ich mache es notfalls nachts, so ätzend das auch ist, aber man kann es eben tun, ne?
Genau. Also genau, er plant, macht seinen Zeitplan weitestgehend selbst. Also das bedeutet eben, dass er nicht irgendwie von 8 bis 18 Uhr im Büro sitzt plus Weg, sondern dass er einfach hier zu Hause ist und dass er auch am Abend mal früher Schluss macht, weil wir eine Einladung haben oder weil ich mit den Kindern zu viel zu tun habe. Und
aber Einladung muss ich gleich mal einhaken. Kann das ein Babysitter? Macht das ein Babysitter? Geht ihr aus?
Selten zusammen. Bevor das Baby da war, bin ich sehr regelmäßig, eigentlich einmal pro Woche abends weg gewesen mit Freundinnen und einfach verabredet gewesen, um einfach mal rauszukommen, weil das auch so in meinem Leben vor Marlene entsprach, eigentlich auch viel Freunde zu treffen, und das war mir wichtig, das mal wieder zu machen. Jetzt ist es gerade ein bisschen reduziert, aber zusammen tatsächlich selten, weil Marlene eben so schwer einschläft. Also die hat eben ganz große Probleme einzuschlafen, überhaupt mal mehrere Stunden am Stück zu schlafen. Und da muss ich sagen, arbeiten wir dran, können wir im Moment noch nicht so ganz loslassen. Ist aber in Planung, dass wir das auch mal abgeben, dass wir das einfach mal... Wir haben eine ganz tolle Babysitterin und wir haben auch viel familiäre Hilfe und Hilfe von Freunden, die wirklich mit Marlene mittlerweile zum Teil so gut klarkommen, dass sie tagsüber auch gut von jemand anderes mal betreut werden kann.
Wenn du mal irgendwie zum Arzt musst oder so, ne? Also
genau, also wir haben ja zum Glück die Kita, da ist sie ja wirklich fest betreut am Vormittag und eben mittlerweile mehrere Leute auch und gut, eine ganz tolle Babysitterin, die das super machen. Aber der Abend, der muss noch, muss noch von uns geplant oder doch durchgeführt werden. Aber ich bin da auch zuversichtlich, dass das irgendwann geht. Ja, wir sind eben auch jetzt einfach sehr in der Familienphase. Also wir sind eigentlich froh, wenn wir zu viert sind, wenn wir alle zusammen sind, wenn wir alle zusammen was machen können. Und
ja, das ist wahrscheinlich was, wenn du so willst, ein zeitlicher Vorteil vielleicht ist, den ihr hattet. Ihr habt es mit der Holzhammer-Methode lernen müssen, dass jetzt erstmal das angesagt ist, während alle anderen wahrscheinlich sich noch lange an der Idee festklammern können. Ja, es ist im Grunde alles wie früher, wir haben halt nur ein Kind.
Mhm.
Was den Abschied von der eigenen Freiheit wahrscheinlich wesentlich langwieriger, sage ich mal, macht, ne? Während bei euch sehr schnell klar war, okay, das läuft jetzt hier alles ganz anders als vorher. Und jetzt erarbeitet ihr euch das langsam zurück, aber es war sehr schnell klar, nichts ist mehr wie früher.
Ja, das wird jetzt auch gut. Für mich war es natürlich auch nie anders. Ne? Ich weiß nicht, wie frei andere Mütter sind.
Die fühlen sich auch sehr unfrei,
Ich glaube auch. Ich finde es auch sehr interessant. Es gibt Studien, die haben ergeben, dass Eltern eines behinderten Kindes und Eltern von gesunden Kindern ungefähr nach einem halben Jahr nach der Geburt ein ähnliches Stresslevel angeben. Das ist dieses berühmte, man wächst mit seinen Aufgaben. Also ich glaube, ich fühle mich, glaube ich, nicht gestresster als andere Mütter.
Ist es so, dass du andersrum denkst, Leute, jetzt ja, worüber jammert ihr eigentlich?
Manchmal schon. Wobei, jetzt habe ich auch noch ein gesundes Kind und ich bin mal gespannt, wie mich das so auf Trab hält. Ich glaube auch schon sehr. Aber ja.
Wobei, der seit einer Stunde schläft. Wahnsinn. Muss ich jetzt mal anmerken. Also falls es jemand gehört hat, es hat ein bisschen zwischendurch gekruschelt, aber jetzt ist wieder Ruhe, ne? Das Babyphone. Ja. Okay.
Genau, der ist noch recht entspannt. Ich weiß ja nicht, wie es anders wäre.
Ist im Grunde auch egal, oder?
Ist so, wie es ist. Ich denke da schon oft drüber nach. Es gibt so ganz bestimmte Momente, wo das immer wieder hochkommt. Zum Beispiel dieses Bild von einem Sommerurlaub am Strand, wo ich aus meiner eigenen Kindheit weiß und es von anderen Kindern sehe, wenn da ein Strand ist und man hat eine Schippe, dann spielen Kinder stundenlang. Und man kann da liegen und ein Buch lesen und in die Sonne blinzeln und das werden wir so nicht haben, weil Marlene einfach immer eine Hand braucht, einen Menschen braucht, der ihr hilft, Dinge zu tun. Möglicherweise ist sie irgendwann alt genug und hat vielleicht auch Spaß, ein Buch zu lesen oder sowas, was sie dann hoffentlich irgendwann mal alleine machen kann. Aber
die Bilder sind es, ne, die man hatte davon, wie es sein wird.
Ja, es sind manchmal so punktuell einfach so Ideen, von denen man sich eben verabschieden muss.
Jetzt wird er definitiv wach.
Hört sich so an, ja.
Ich danke dir sehr, dass ich hierher kommen durfte. Ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute, dass ihr weiterhin so großartig zusammenhaltet.
Danke.
Und ja, möglichst wenig Krankenhausaufenthalte mit Leonard bei gebrochenen Beinen oder irgendwie so. Der soll jetzt einfach gesund durchlaufen.
Ja, das wäre schön, ja.
Dankeschön.
Danke.
Und euch auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Falls ihr Lust auf mehr Elterngespräche habt, abonniert uns gerne und erzählt überall rum, wie nett es ist. Dann haben wir noch mehr Gäste, das würde mich freuen. Bis dahin haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.